Herzlich willkommen, steht da. Ich habe die Jahreslosung in meine Sprache übersetzt. Und da heißt das ganz einfach, Gott ist da, hab ich ein Glück. Gott ist da, hab ich ein Glück. Das ist nicht ganz so einfach, die Jahreslosung zu übersetzen. Aus dem Grunde habe ich auch versucht, was Eigenes zu machen. Und insofern hören Sie jetzt, oder hört ihr jetzt, den Psalm 73 in einer Übertragung, die sehr nah am Text ist. Aber ich wünsche mir und ich hoffe, dass es mir auch gelungen ist, sie sehr nah an deinem und an meinem Leben zu halten. Nachdenken über Psalm 73. Gott ist immer gut zu mir gewesen. Es stimmt, dass er mit seinen Leuten freundlich umgeht. Obwohl mir das klar war, blieb mir eine schlimme Erfahrung nicht erspart. Es begann damit, dass ich Vergleiche zwischen den Ungläubigen und mir anstellte. Dabei hätte ich fast meinen Glauben verloren, denn ich wurde immer neidischer. Warum geht es dem Spötter so gut? Warum muss ich leiden und nicht er? Voller Neid sehe ich, wie er vor Gesundheit strotzt, während die Krankheit mein Begleiter ist. Er geht ständig den Weg des geringsten Widerstandes, deshalb kommt er schneller voran. Er sieht so aus, als ob er ein sorgenfreies Leben hätte. Im Vergleich mit den Frommen schneidet er immer besser ab. Nur sich selbst hält er für wichtig, deshalb führt er ständig großspurige Reden. Er maßt sich an, über alles und jeden urteilen zu können, und mit seinem Lästermaul will er andere zum Bösen verführen. Sogar manche Glaubenden fallen auf seinen Lügenreden ein. Ihre dummen Sprüche verraten die verwirrten Gedanken. Gott hört und sieht sowieso nichts und er greift auch nicht ein. Das ist typisch für die Sünder. Gottes Existenz und Macht verleugnen sie. Und ihr Reichtum und ihr Einfluss wachsen. Das Glück scheint auf ihrer Seite zu sein. War es denn ganz umsonst, dass ich mich bemühte, Gottes Willen zu tun? Ich hatte mir im Herzen vorgenommen, Gott zu dienen. Mein Leben ließ ich von Gott reinigen. Gott wollte ich gehorsam sein. Ich bin vom Pech verfolgt, scheine nur Unglück zu haben, denn mit Schmerzen wache ich auf, und Leid umspannt meinen Tag. Manches Mal habe ich gedacht, ich passe mich an. Ich höre auf, ständig gegen den Strom zu schwimmen. Im Nachhinein sehe ich ein, es war gut, dass ich die Unwahrheiten der Gottlosen nicht nachgeplappert habe. Ich hätte dich und alle, die dich lieb haben, verraten, Herr. Krampfhaft bemühte ich mich, diese Situation zu verstehen, aber ich kam zu keiner befriedigenden Lösung. Meine Gedanken drehten sich immer nur im Kreis um mich. Meine Unzufriedenheit wuchs bis zu dem Augenblick, als ich deine Nähe suchte, Herr. In deiner Gegenwart änderte sich meine Meinung und ich erkannte Stück für Stück die Wahrheit. Sie kommen in allen selbstsüchtigen Planungen nicht weit. Ohne dass sie es merken, fehlt ihrem Tun der richtige Grund. Ihr Vertrauen haben sie auf sich selbst oder auf andere unzuverlässige Menschen gesetzt. Dadurch fehlt ihrer Zukunft das feste Fundament. Wie ein Kartenhaus fallen ihre Überlegungen zusammen, wenn du deinen Mund öffnest. Von einem Augenblick zum anderen hast du die Stützpfeiler ihres Lebens zusammenbrechen lassen. Wo sie einmal ihre dunkle Macht ausübten, ist von ihrem Einfluss nichts mehr zu finden. Als ich durch Neid und Eifersucht in meiner Urteilsfähigkeit eingeschränkt war, sah ich alles falsch. Unzufriedenheit und Undankbarkeit hatten meine Gefühle durcheinandergebracht. Ich sprach, als ob ich den Verstand verloren hätte. In meiner Selbstüberschätzung habe ich dummes Zeug geredet. Trotzdem liebst du mich noch, Herr? Und ich darf mit dir verbunden bleiben. Trotzdem hältst du meine Hand fest und lässt mich nicht ins Verderben laufen. Trotzdem gibst du deine gute Absicht mit mir nicht auf und Stück für Stück erkenne ich deinen guten Plan. Deine Gegenwart macht meinen Alltag lebenswert. Ich lasse nicht von dir, denn du bist das Wertvollste im Leben und im Tod. In deinem Licht kann nichts verborgen bleiben. Dein Gericht ist unbestechlich und unausweichlich. Mein Gott, ich bin dir dankbar, dass du mich zurechtgewiesen hast. Durch dein Trotzdem habe ich das Lebensglück neu gefunden. Ich bin am Ziel meiner persönlichen Wünsche, weil du, Gott, mich nicht losgelassen hast. Amen. Gott ist da, habe ich ein Glück. Die Situation vom Psalm 73. Ein alttestamentlicher Glaubender, hier der Asaf, schaut zurück in seine persönliche Lebensgeschichte der letzten Zeit. Dabei wird er ehrlich vor Gott, ehrlich vor sich selbst und vor allen, die später sein Lied im Tempel oder sonst wo hören werden. Wir werden Zeugen eines starken Glaubenszweifels, einer tiefen Unzufriedenheit mit Gott und einer starken Wut gegen Gott. Seine Frage, warum geht es den Gottlosen so gut und mir nicht? Lassen Sie mich hier eine kleine Bemerkung einfügen. Wir haben oft das Gefühl, Zweifel wäre das Gegenteil von Glauben. Diese Denke ist leider falsch. Unser Zweifel ist nichts anderes als ein Zwillingsbruder unseres Glaubens. Glauben an Gott ohne Zweifel gibt es nicht. Glaube ist und bleibt das Geschenk, mit dem Gott dir begegnet. Er beschenkt dich damit. Du kannst ihn nicht machen. Es wäre so schön, wenn wir unseren Glauben irgendwo ins Einkochglas einmachen könnten. Stellen ihn im Wohnzimmer immer gut sichtbar auf. Und immer wenn wir das Gefühl haben, ich brauche mal ein bisschen Glaubensmut und Stärkung, dann schauen wir uns das Glas mal an. Irgendwas kratzt dir, bin ich das? Besser jetzt? Wir schauen's. Du korrigierst mich, was ich falsch mache. Wir schauen uns das Glas an und haben das Gefühl, naja, er ist ja noch da, der Glaube. Es wäre schön, wenn es so wäre, für viele von uns. Aber Glaube ist das, was auf mich zukommt von Gott. Geschenkweise erhalte ich ihn. Und pflegen kann ich ihn. Aber einkochen, ihn für immer dingfest machen, das gelingt uns nicht. Da ist Gott der, der uns aushilft, wenn unser Glaube auf Sparflamme läuft. Nächste Folie, ich lerne aus Psalm 73, es kann tatsächlich sein, dass es den Menschen ohne Gott zeitweise besser geht als dir und mir. Aber der Beter rät uns, schau dir das ganze Leben und schau auch auf das Ende der Leute. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir einen gerechten Gott haben. Das heißt, dieser gerechte Gott wird auch einmal gerecht richten. Und dieses Gericht wird hundertprozentig gerecht sein. Darauf können wir uns verlassen. Die Bibel sagt, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. So heißt es hier im Text. Ganz plötzlich packt sie das Entsetzen. Sie nehmen ein schreckliches Ende. Hört sich nicht gut an, ist aber wortwörtlich das, was der Psalmbeter hier betet. Nächste Folie. Gott ist da, habe ich ein Glück. Die Probleme traten auf, als sich der Glaubende mit dem Nichtglaubenden vergleicht und dabei den Eindruck gewinnt, denen, die nicht an Gott glauben, geht es viel besser als mir. Kennst du das von dir? Ich kenne das gut. Warum geht es dem anderen so gut, der nicht nach Gottes Willen fragt? Warum leide ich und nicht der? Sind die Fragen, die uns der Psalm stellt, nicht Alltagsfragen, die wir alle gut kennen? Schön, dass es eine Jahreslosung gibt, die genau aus diesem Psalm kommt, die uns deshalb Mut machen kann, diese Gedanken zuzulassen, die uns verletzen können, die alles hinterfragen können, aber am meisten mich selbst hinterfragen. Ich habe versucht, mich darauf einzulassen, diesen Weg mitzugehen. Ich hoffe, ich kann euch ein Stück mitnehmen darauf. Lohnt sich mein Glaube überhaupt? Nächste Folie, ich lerne aus Psalm 73. Wie Sören Kierkegaard das mal gesagt hat, alle Not liegt im Vergleichen. Ich möchte ergänzen, es kommt immer darauf an, mit wem ich mich vergleiche. Wenn ich mich und meine Situation vergleiche mit dem Reinhard Henseling vor 30 Jahren, dann sehe ich da heute in der Rückschau einen feisten jungen Mann, der kerngesund und unverschämt gesund war dabei und dann auch noch Ideen hatte, die die ganze Welt umspannten. Und wenn ich diesen jungen Mann heute im Spiegel sehe, dann ist er nicht nur ergraut und gealtert, sondern hat sich vieles nivelliert. Aber eins habe ich gelernt. Es ging mir noch nie so gut wie heute mit meinem Gott. Noch nie im Leben so gut. Ich habe in diesen 30 Jahren viele Wunder Gottes erlebt. Ich habe viel Schönes von Gott erfahren. Von der Krankheit rede ich nicht gerne. Von meinen Wehwehchen und dem ganzen anderen Kram sollen andere davon berichten. Ich möchte es eigentlich nicht mehr. Es geht mir so gut, dass ich hier stehen kann, kann mit euch über Gottes Wort nachdenken und kann mich riesig freuen an diesem Gott. Ein guter Gott, dein Gott und mein Gott. Der Gedanken des Friedens und der Liebe über dir und mir hat. Auch dann noch, wenn manches nicht so planmäßig verläuft. Ein guter Gott. Und ich finde es toll, die Nähe dieses Gottes als Geschenk erleben zu dürfen. Das ist übrigens sehr interessant im hebräischen Text. Im hebräischen Text kommt beides vor. Diese fröhliche Zusage Gottes, ey, toll, dass du da bist. Und die Zusage von mir oder vielleicht auch die Antwort an Gott, ey, klasse, dass ich dir nah sein darf. Und das ergänzt sich in den Gedanken und Gefühlen des Psalmbeters. Und deshalb kommt er zu diesem Ergebnis, Mann, was geht das mir so gut? Oh Gott, was bin ich gut dran, dass ich dich kennen und lieben lernen durfte. Was wäre mein Leben ohne dich? Mein Glaube lohnt sich, Folie 16. Jesus, mir ist alle meine Schuld weggenommen, restlos. Wie gut ist Gott zu dir, wie freundlich. Er misst dich nicht nach deinem Versagen, sondern er misst dich nach dem, was er an guten Gedanken über dich hat. Und da hat er dir alles weggenommen, restlos, radikal, von der Wurzel her. Gott hat dich für immer gerecht gesprochen, begnadigt. Egal was war, egal was kommt, egal was gerade ist, da schauen dich liebevolle Augen Gottes an und sagen, da. Oder besser muss ich sagen, hier, da am Kreuz, da hat deine Schuld schon gehangen. Da ist sie gesühnt. Du kannst gehen. Du bist frei. Mein Glaube lohnt sich, weil Gottes Geist mir neues Leben geschenkt hat. Ich bin ein neuer Mensch geworden in den Augen Gottes. Auch wenn so vieles von dem Alten immer noch störend bei mir und bei anderen bemerkbar ist. Mein Glaube lohnt sich, weil die Sünde, der Teufel, der Tod kein Anrecht an mir haben. Freigesprochen, befreit zum Leben, zum ewigen Leben mit Gott. Ich bin durch den Kreuzestod des Christus ein für allemal mit Gott versöhnt. Halleluja. Ich kann es leider nicht so laut schreien, wie ich möchte. Halleluja. Wie gut ist dein Gott zu dir. Nächste Folie. Mein Glaube lohnt sich, weil ich jetzt zur Familie Gottes gehöre. Ich bin Gottes Kind. Das kann eigentlich nur der nachvollziehen, der mal ganz, ganz unten war, dem es mal ganz dreckig war. Wie der Sohn, von dem man sagt, der war der Verlorene. Der kam zurück mitten stinkend aus der Sauerei des Schweinehütens. Dem wird auf einmal bewusst, wie wertvoll sein Vaterhaus ist. Der kennt auf einmal, was er für einen liebenden Vater da zu Hause hat. Ich hoffe, du musst nicht erst bei den Schweinen landen. Kannst auch früher kommen. Gott steht auch jetzt schon da, breitet dir Hände liebevoll aus zu dir und sagt, schön, wenn du kommst, ich warte auf dich. Mein Glaube lohnt sich, weil ich jetzt dauerhaften Frieden mit Gott habe. Ich lebe in einer heilen Beziehung zu Gott. Gott hat sie geheilt für dich, damit du wieder heilsame Beziehung zu dir selbst entwickeln kannst und finden kannst. Damit du heilsame Beziehungen entwickeln kannst zu anderen, wo kaputte Beziehungen den Alltag gestalten. Gott kann, Gott will mit dir. Mein Glaube lohnt sich, weil ich diese Zusage Gottes auf einem Platz im Himmel habe. Das ist in meiner Perspektive keine Vertröstung auf den Himmel. Ich kann mich jetzt schon freuen an einem Gott, der es gut mit mir meint. An einem Gott, der mich anschaut und nicht den drohenden Zeigefinger rausholt und nicht mit dem Stock und dem Knüppel aus dem Sack kommt. Ich habe es gut bei diesem Gott, weil seine Liebe an mir wirkt und mich verändert. Ich lerne zu lieben. Und da ist nicht der, der hinter mir steht und sagt, du musst, du sollst, stell dich nicht so blöd an, warum hast du das noch immer nicht gelernt? Sondern er ist der, die Liebe gibt, damit ich sie für mich selber gebrauchen, verarbeiten, aber auch mit anderen teilen kann. Und er gibt unendlich viel davon. Und er hat göttlich viel in der Reserve, für dich und für mich. Und da wird mir wieder klar, hey, ich darf immer in Gottes Nähe leben. Das ist mein Glück. Nächste Folie. Vielleicht kennst du das. Komm mal zurück in die Niederung des Alltags. Dein Mitschüler pfuscht bei der Klausur. Er bekommt eine bessere Benotung als du, der du ehrlich warst. Das könnte eure Abi-Noten so beeinflussen, dass er deinen Wunschstudienplatz bekommt und du nicht. Die Bibel rät, achte auf die Menschen, die aufrichtig und ehrlich sind. Sei dir sicher, sie werden auch in Zukunft Gottes Frieden erleben. Vielleicht kennst du das. Dein Arbeitskollege bekommt die Beförderung nur, weil er dich ausgetrickst hat und über den Tisch gezogen hat. Du bliebst fair und korrekt. Das könnte sich bis in dein Rentenalter auswirken. Und für dich viel Geld bedeuten. Man kann das auch für die Selbstständigen unter uns ein bisschen umformulieren. Weil du ehrlich bist, kriegst du den dicken Auftrag nicht, den du dringend zum Überleben brauchst. Der Beter sagt, trotzdem bleibe ich bei dir, denn du hältst mich ganz sicher an deiner Hand. Egal was kommt. Vielleicht kennst du das. Die ersten 300 Läufer beim Marathon waren alle gedopt. Und du bist ohne Tricks gelaufen, mit wenig Erfolg. Du hast ein ganzes Jahr darauf hintrainiert und bist nachher sehr traurig und enttäuscht. Du fühlst dich betrogen und kannst doch nichts dagegen tun. Die Bibel sagt, durch Gott gelangen wir zu hohem Ansehen. Wer ihm rückhaltlos vertraut, der kommt nie zu kurz. Du kommst bei Gott nie zu kurz, obwohl du manchmal das Gefühl hast, ich auch. Vielleicht kennst du das. Dein Firmenpartner bekommt eine dicke, ergaunerte Rückzahlung vom Finanzamt. Du bekommst sie nicht, weil deine Steuererklärung ehrlich ist. Das kann ein finanzieller Ruin sein oder deinen Konkurs bedeuten. Der Beter sagt, wer im Himmel könnte mir helfen? Wenn nicht du, was soll ich mir auf der Erde noch wünschen? Ich habe doch dich. So wörtlich in diesem Psalm. Vielleicht kennst du das. Du bist jemand an der Kasse. Du gibst jemand an der Kasse, für die du verantwortlich bist, 50 Euro Wechselgeld zu viel. Der steckt sie wortlos ein. Du musst sie bezahlen. Gemein. Es ist Geld, was dir eigentlich gehört, warum dich ein anderer bewusst betrogen hat. Die Bibel sagt, Gott hilft allen, die Unrecht erleiden. Er hat es versprochen und auf sein Wort kannst du dich verlassen. Vielleicht kennst du das, damit komme ich zum letzten Beispiel. Du kannst deine aus dieser Woche hinzufügen. Du hast beim Parken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das geschieht täglich bei uns in Südtirol. Und stehst auch dazu. Du bezahlst, weil du ehrlich bist. Andere sind skrupellos. Und ich bezahle, beziehungsweise du bezahlst die Zeche. Die Bibel sagt, auf diese Weise handelt ihr als Kinder eures Vaters im Himmel. Er lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gute. Und das jeden Tag. Und immer wieder neu. Und immer weiter, weil er den Menschen lieb hat, dich und mich. Die Jüngeren werden denken, der ist völlig durchgeknallt. Wie kann man so einen Satz schreiben? Ich habe das noch gelernt als Kind. Lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun. Klasse Lebensformel, Leute. Kann man mitleben. Ich bin sicher davon überzeugt, dass mir der Gedanke oft geholfen hat, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Aber das stimmt auch, was dahinter steht. Leichter gesagt als gelebt. Die nächste Folie. Die Bibel sagt, dass es in unserer Welt erschreckend viel Unrecht gibt. Darunter haben auch wir Christen zu leiden. Vielleicht mehr noch als die Nichtchristen oder noch Nichtchristen, weil wir vielleicht sensibler dafür sein könnten oder sein sollten. Die Bibel sagt, dass alle, die nach dem Willen Gottes leben wollen, auch jede Menge Ungerechtigkeiten und Gegenwind erleben. Aber, und da trifft die Jahreslosung rein, wir sind damit niemals allein gelassen, niemals verlassen, sondern mein Herr weiß alle Dinge und er hat immer alles unter seiner Kontrolle. Nächste Folie bitte. Wagen wir mal einen ehrlichen Rückblick. Ich werde jetzt sehr persönlich, vielleicht ein bisschen unverschämt in deinen Augen. Ein Rückblick in das gerade abgelaufene Jahr. Hoffentlich gehst du jetzt noch mit. Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben, oder soll ich sagen, dich zu lieben, uns zu lieben, obwohl ich im vergangenen Jahr 2013 immer wieder seine Gebote übertreten habe. Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben, obwohl ich vielleicht so viel gesündigt habe, wie kein Jahr zuvor. Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben, obwohl ich ständig mit seiner Führung unzufrieden war. Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben, obwohl ich immer wieder von ihm weggelaufen bin. Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben, obwohl ich seine Liebe oftmals mit Füßen getreten habe. Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben, obwohl ich fast von meinem Neid aufgefressen worden wäre. Gott hat nicht aufgehört, mich zu lieben, obwohl ich missgünstig, rachsüchtig, nachtragend, übelredend, boshaft, lieblos war. Aber Gottes Liebe zu mir hat deshalb nicht abgenommen, sondern ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt, nächste Folie, ihr habt mir viel Arbeit gemacht mit euren Sünden, so wortwörtlich im Jesaja. Mit eurer Schuld habt ihr mir zu schaffen gemacht. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben. Aus freien Stücken, ich werde alle eure Bosheiten für immer vergessen. Gott, so ist dein Gott und mein Gott. Und er sagt nicht, du hast im Jahr 2013, wie ihr es eben gelesen habt, sondern er sagt, du, wir reden nicht mehr drüber. Ich habe alle deine Sünde weggenommen, vergeben. Sie hat keine Existenzberechtigung mehr. Sie ist nicht mehr da. Freu dich drüber. Steck dir eine Blume ins Knopfloch und tanze aus dem Saal und genieße den Tag und die Woche. So ist unser Gott, dein Gott und mein Gott. Nächste Folie. Sünde bekennen und Vergebung erfahren, habe ich das überschrieben. Dietrich Bonhoeffer sagte, die ausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Sie ist als Sünde offenbar geworden und gerichtet. Sie vermag die Gemeinschaft nicht mehr zu zerreißen. Wer vor dem Bruder, der Schwester seine Sünden bekennt, der weiß, dass er hier nicht mehr bei sich selbst ist. Der erfährt in der Wirklichkeit des anderen die Gegenwart Gottes. Oder mit biblischen Worten, wer seine Sünde bekennt und lässt, über den erbarmt sich Gott. Ich werde boshaft. Glaubst du, dass du hier eine Gemeinde gefunden hast, wo du Sünde offen zugeben kannst? Glaubst du, dass du hier eine Gemeinde gefunden hast, wo du mit deinen Zweifeln leben darfst? Wo du dem anderen sagen kannst, du, ich weiß gar nicht mehr, ob ich an Gott glaube. Ich weiß gar nicht mehr richtig, gehöre ich noch dazu oder gehöre ich nicht mehr dazu? Ich wünsche dir diese Gemeinde. So stelle ich mir Gemeinde vor, wo du ehrlich werden kannst, vor dir, vor Gott, vor anderen, wo du keine Heimlichtuereien nötig hast, wo du nicht so tun musst, als ob alles in Ordnung wäre und wo du nicht sonntags morgens dein freie evangelische Gemeinde-Smiley-Lächeln aufsetzen musst, damit dir auch alle glauben, dass es bei dir stimmt. Quatsch. Was bringt dir das denn? Gott hat es längst durchblickt und du weißt auch, dass es falsch ist. Ehrlich werden. Das kann ich hier vom Psalmbeter lernen, das möchte ich von ihm lernen. Das möchte ich mit euch gemeinsam lernen. Und ehrlich das benennen dürfen, was mich beschäftigt, was mich bewegt, was mich schmerzt, wo ich nicht weiterkomme im Glauben, wo ich festhänge in der Erkenntnis dessen, was Gott von mir möchte oder vielleicht auch gar nicht will. Zweifel gehören zu deinem, zu meinem Glauben dazu. Aber hier in der Gemeinde ist der Ort, wo ich sie loswerden kann. Genau das ist das, was die Wende im Psalm und im Denken des Beters bringt. In dem Moment, wo er in der Gemeinschaft der Kinder Gottes ist, in dem Moment gehen ihm die Augen auf. In dem Moment fängt er an, ehrlich zu werden. In dem Moment ändert sich seine Situation. Und von dem Moment an bekommt er einen neuen Durchblick. Das ist das, was ich dir wünsche für das neue Jahr. Den neuen Durchblick. Nächste Folie. Ich habe sie neuer Durchblick überschrieben. Lernen aus den Erfahrungen des Psalmbeters. Gott begegnet mir heute neu in seiner Liebe, wenn ich ihn aufsuche im Gebet. Versteht das bitte nicht als ein riesengroßes Programm. Ich muss jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abarbeiten. Nein, es sind einfach Anregungen an dich. Was könntest du tun, wenn du irgendwo festhängst? Wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe gar nicht das Gefühl, überhaupt schon hier zu sein im neuen Jahr mit meinem Glauben. Ich hänge immer noch bei den alten Dingen fest. Guck mal, vielleicht ist da eine Hilfe für dich drin. In irgendeinem dieser Sätze. Vielleicht willst du das ausprobieren, was der Psalmbeter ausprobiert hat. Gott begegnet mir heute neu in seiner Liebe, wenn ich Gott aufsuche im Gebet. Jetzt und hier. Du hast gleich Gelegenheit dazu. Gott begegnet mir heute neu in seiner Liebe, wenn ich mein Herz bei ihm ausschütte. Vielleicht brauchst du dann noch einen anderen zu. Bisschen Haut zum Anfassen. Schwestern, Bruder, such dir den. Denk an das, was Bonhoeffer eben gesagt hat. In der Gegenwart des anderen die Sünde aussprechen, hat eine ganz außergewöhnliche Qualität. Und da ist der Zeuge, der dir sagen kann, du, in Jesu Namen sage ich dir zu, dir sind deine Sünden vergeben. Probier es. Es klappt. Neuer Durchblick, wenn ich Gott an mir wirken lasse. Vielleicht ein bisschen Zeit, vielleicht einfach nur mal ein bisschen Ruhe, vielleicht mal ein kleiner Spaziergang, vielleicht auch gute Anbetungsmusik aufs Ohr. Mir hilft das. Mir tut das gut beim Autofahren. Neuer Durchblick, Wenn du deine Fragen vor Gott vorlegst, du, Gott hält die aus. Ganz sicher. Es gab mal einen berühmten Theologen, der hat immer gesagt, es gibt keine Frage, die ich Gott nicht stellen könnte. Du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du zu ihm kommst mit Dingen, die dich belasten. Aber auch nicht, wenn du ihn nicht verstehst, wenn du seine Wegführung nicht begreifst, wenn du das Jahr 2013 nicht verstehst in der Rückschau und dich fragst, warum Gott? Red mit ihm drüber. Mit wem willst du sonst reden darüber? Such bei ihm die Antworten, er hat sie. Lebbare Antworten für dich, für mich, für uns, für morgen und auch für heute. Erlaube Gott, dass er durch seinen guten Geist ganz neu in dein Leben hineinredet und wirkt. Dass er ganz neu dich an die Hand nimmt. Das ist dieses Bild, was ich bei der Jahreslosung habe. Da ist Gott und da ist eine Hand und die Hand hält mich fest. Und da, wo ich die Hand loslasse, hat er noch eine zweite Hand, die mich immer noch führt. Nicht mit Gewalt, nicht mit Druck, nicht mit Forderungen, sondern mit Liebe. Seine liebevolle Hand, die in dein ganzes Leben eingreift. Gott lädt dich ein zum neuen Durchblick. Nicht, weil er dir Druck machen will, sondern weil er dich lieb hat. Neuer Durchblick, nächste Folie. Ich habe das versucht für mich selber so anhand dieses Psalmes auf eine Formel zu bringen. Mein Tipp für dein neues Jahr. In der Gegenwart Gottes klärt sich dein Gestern. In der Gegenwart Gottes ordnet sich dein Heute und in der Gegenwart Gottes gestaltet sich dein Morgen. Such sie auf, diese Gegenwart. Gott will bei dir sein, will dir nahe sein. Das ist sein erklärtes Ziel für dich auch für 2014 und darüber hinaus. Nächste Folie bitte. Meine Zeit hier, jetzt und heute. Was möchtest du Gott jetzt gerne sagen oder Jesus gerne sagen? Wir nehmen uns jetzt Zeit für eine kurze Gebetsgemeinschaft. Du kannst Gott alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Laut, wenn du magst. Leise, wenn dir das lieber ist. In Gedanken, wenn du dich nicht traust, es laut herauszusagen, was dir gerade durch den Kopf geht. Du bist in seiner Gegenwart. Genieß das. Lass es zu und sag ihm alles, was dir gerade wichtig ist. Ich schließe das ab mit einem Gebet von hier vorne. Wir beten und reden mit Gott.